Ihr hört Fasten Your Seatbelts oder als Untertitel Looper ist besser als Time Cop. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Nur echt mit dem ganz harten Team, das eigentlich nur aus Männern besteht. Denn Annemarie treibt sich auf dem roten Teppich rum, ist quasi nicht verfügbar, zumindest für die Aufnahme heute.
Ich habe ein Live-Foto bekommen.
Bitte? Ja, wir haben sogar,
genau. Von der Annemarie, ein Live-Foto vom roten Teppich, hat gerade Stephen Gätchen fotografiert.
Aber das werden die Hörer nicht sehen, das wird nicht bekannt gegeben, außer Annemarie postet es irgendwo auf Instagram.
Der hat's bei uns gepostet.
Einfach mal dort schauen. Mir hört schon im Hintergrund natürlich, Erik ist dabei. Hallo Erik.
Ja, hallo liebe Hörer.
Und Hörerinnen.
Und liebe Podcast-Freunde.
Genau. Und der liebe Alex.
Ja, hallo zusammen.
Und wenn es im Hintergrund doch eine weibliche Stimme etwas lauter werden sollte, dann ist das Olivia. Mehr muss man dazu nicht sagen. Wir haben drei Serien rausgesucht. Da haben wir es uns diesmal relativ einfach gemacht, denn Amazon Prime oder Amazon, ach, wir wissen noch nicht, wie dieser Dienst heißt. Naja, jedenfalls Amazon.
Amazon Video vielleicht.
Amazon Video, das wäre natürlich die einfachste Variante, aber auch die sinnloseste. Nein, Quatsch. Also die haben sich natürlich unser Konzept auf den Leib geschnitten und haben ganz uns zu dienlich seiend drei Serien, drei Piloten rausgebracht und die werden wir uns angucken. Wir hatten im letzten Mal ja schon kurz darüber gesprochen. Jean-Claude Van Johnson, I Love Dick und The Tick. Und die haben wir uns angeschaut, die werden wir besprechen und werden uns dann ja so ein bisschen darüber auslassen, wie gut oder wie schlecht wir diese Serien finden. Richtig viel an News gibt es eigentlich nicht. Einfach nur so ein paar Verlängerungsgeschichten sozusagen. Marcella, die Serie auf Netflix, die hat mittlerweile eine zweite Staffel bekommen, beziehungsweise ist bekannt gegeben worden, dass es da eine zweite Staffel gibt. Wir hatten beim letzten Mal ja nochmal so ganz kurz darüber gesprochen, dieser Mega-Hype Stranger Things bekommt eine zweite Staffel, die dann mit neuen Folgen 2017 ausgestrahlt wird, wobei noch nicht ganz feststeht, ja, in welcher Reihenfolge und wann und wie. Dann eine Sache, da bin ich etwas überrascht, beziehungsweise Alex, ich weiß gar nicht, bist du auf dem Laufenden? Narcos ist ja jetzt vor kurzem in der zweiten Staffel angelaufen, muss so erfolgreich sein, dass Netflix da gleich Staffel 3 und 4 unmittelbar hinterher schiebt, also bekannt gegeben hat, die wird es dann auch geben. Wahrscheinlich in dem gleichen Rhythmus, ein halbes Jahr oder so.
Ja, jetzt seit ein paar Tagen ist es ja auf Amazon Prime komplett verfügbar, also alle Folgen auf einmal, ganz sympathisch. Ich bin gerade so bei der zweite Staffel. Ich finde es auch sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr interessant. Und man darf, glaube ich, alles nicht für ernst nehmen, aber so ein bisschen die Hintergründe hat man schon da bekommen. Also ich finde es sehr, sehr gut. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich schon das Aushängeschild für ihren Videodienst, der Seriendienst. Ja, von daher kann ich es nachvollziehen. Sehr gute Entscheidung.
Gut, das ist es im Prinzip auch so an kleinen News. Also jetzt wisst ihr, wenn einer dieser Serien dabei gewesen ist, die euch gefallen hat, die wird dann unmittelbar verlängert werden. Dann eine Frage. Wir haben ja diese drei Episoden uns angeschaut. In welcher Reihenfolge habt ihr die geguckt? Was war die erste Serie, die ihr geguckt habt? Fange ich mal bei Alex an, um das chronologisch machen. Alex, was war deine erste, die du geguckt hattest?
Jean-Claude.
Bei mir auch so. Warum? Alte Kindheitserinnerung irgendwie so?
Nein, war das unserem Dokumentzustand?
Ach so. War das da einfach schön von oben nach unten ab? Nee, ich habe es bewusst so rausgesucht und mir gedacht, Jean-Claude Van Johnson, irgendwie klingt das ganz nett, den will ich ganz gerne mal wiedersehen und war ganz überrascht. Erik, was war bei dir die erste Folge?
Bei mir war es in der Reihenfolge Dick, Tick und Jean-Claude.
Das Beste zum Schluss aufgehoben oder war das einfach nur intuitiv?
Keine Ahnung, ich bin bei Amazon Prime rein, da waren ja die drei und das war irgendwie das, was am weitesten links war oder so und ich habe mich von links nach rechts irgendwie durchgeklickt, glaube ich.
Ja, macht auch Sinn.
Gut. Und nachdem ich die erste Folge oder die erste Serie geschaut hatte, war ich schon nicht mehr so positiv gestimmt über die Serien, die mich da erwarten mögen, aber die anderen zwei, die konnten es dann doch etwas retten.
Schauen wir mal. Also, fangen wir mal mit der ersten Serie an. Jean-Claude Van Johnson. Die wird uns Alex mal vorstellen und ja, und dann werden wir ein bisschen drüber sprechen.
Ja, schönen guten Tag, hallo. Also Jean-Claude Van Johnson, man kommt relativ schnell drauf, dass der Hauptdarsteller Jean-Claude Van Damme ist, ich glaube von seinerseits Belgier, hilft mir, Niederländer.
Ja, die Masse Belgier, von ne? Brussels. Ja, natürlich.
Ja, genau. Belgier ist in den 80ern, boah, ich glaube schon 80er, ne? Ganz großer Kampfsport-Held gewesen, der, ich sag mal, für seine Zeit auch sehr, sehr gut ausgelebt und sehr, sehr austrainiert hat und dadurch hat wahrscheinlich auch sein Erfolg dann ist im TV-Geschäft, also im Filmgeschäft. Er hat sehr viel so klassische Kampfsport-Filme gemacht. Ich glaube, der bekannteste war halt mit Sicherheit hier einer der Rocky-Teile, wo er den Bösewicht gespielt hat. Hä? Aber auch Universal Soldier.
Rocky.
Oder doch.
Rocky mal der Bösewicht.
Nee, vertausche das jetzt. Ach nee, da vertausche ich das mit. Da kannst du ja gleich nochmal eingehen. Du bist ja der Findungsleiter.
Du hast verwechselt mit Dolph Lundgren, glaube ich.
Na, das kann so sein, aber jetzt lach mich schon nicht aus. Das kann doch mal passieren.
Du kannst ich hatte mal geguckt, das Interessante bei ihm ist ja, der hat ja nicht nur dieses, der ist ja nicht nur Karate-Experte schlechthin, sondern der hat ja gut Bodybuilding, sieht man halt auch ein bisschen. Aber das eigentlich Coole dabei ist, Ballettausbildung mit 16 angefangen. Also der hat eine ganze Weile da auch.
Bravo gelesen hat, der weiß das
auch. Ja, nee, Bravo liest da kein Schwein.
Du hast ja den Starschnitt noch an der Wand hängen.
Selbstverständlich.
Ne, im Kopierraum.
Wo er Spagat macht.
Zwischen ja, genau. Zwei Stühlen. Das ist halt sein Markenzeichen, kann man auch nochmal vielleicht für die jungen Hörer sagen. Er hat den Spagat bei Stühlen irgendwie gemacht und kann sich da halt halten auf zwei Stühlen.
Das hat doch auch so einen Namen, Erik, das weißt du doch wieder, oder? Hat das nicht irgendwie?
Spagat.
Nee, der sagt das doch in der Serie auch da und irgendwie. Ach, den Split, irgendeinen. Jean-Claude Van Damme Split? Ach, keine Ahnung.
Ja, gut.
Aber so in die Richtung.
Ja auch. Können wir ja auch, sag ich mal. Auf jeden Fall ist er so der Hauptdarsteller der Serie. Dann geht halt darum, dass er halt, also geht so los, dass wir ihn halt in seinem wunderschönen Anwesen sehen. Er hat wahrscheinlich sehr viel Geld gemacht mit Filmen. Also er ist auch so ein bisschen autobiografisch angehaucht, aber nicht komplett. Wie gesagt, er hat viel Geld gemacht, ein schönes Haus, hat da so ein junges Ding neben sich aufwachen sehen, ziemlich stumm, aber halt wahrscheinlich fürs Bett sehr ausreichend. Und man sieht aber, oder man merkt ihm schon an, dass er mega genervt ist von seinem jetzigen Lebensstil. Also er macht nichts mehr, er hängt nur rum, kann auch wahrscheinlich sein Geld nicht so richtig genießen oder auskosten und langweilt sich einfach. Dann hat er halt auch noch eine verflossene Liebe, sag ich mal, die merkt man so in Rückblenden, dass er da mal jemanden hatte, den aber dann irgendwie verloren hat. Kriegt man dann auch später mit durch er hat sie mal versetzt und deswegen hat man sich doch noch mehr dahin, aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall beschließt er dann aufgrund seiner langweiligen Lebens entschließt er, sich wieder in seinen alten Job anzumelden oder wieder zurückzukehren. Und dieser Job hat es in sich. Das ist so eine Art Geheimorganisation, nenne ich sie mal, die halt die Bösewichte auf der ganzen Welt jagt. Und die tarnen sich, indem sie so ein Filmgeschäft sind. Also wie gesagt, er ist dann Hauptdarsteller offiziell in einem Film, ist aber dann inoffiziell halt Geheimagent und dann die bösen Jungs zur Strecke. Klingt sehr komisch, muss man gesehen haben. Macht Sinn, wenn man das gesehen hat. Auf jeden Fall macht er das, um zum einen ja wieder ein bisschen einen Sinn in seinem Leben zu haben, aber auch um seine verflossene Liebe da wieder zu gewinnen, was, wie man sich vorstellen kann, grandios nach hinten losgeht. Und in der ersten Folge, in dem Piloten, sieht man halt, wie er dann halt, wie gesagt, wie er an einem Set ist, an einem Filmset. Ganz lustig gemacht, das ist irgendwie so eine Persiflage oder so eine Action-Übersetzung von Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Ganz, ganz lustig gemacht und dann sieht man ihn auch wieder aktiv wieder kämpfen. Also wenn er das alles selber dort gemacht hat, in real auch, muss man auch seinen Hut ziehen in dem Alter. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ihr könnt es ja mal kurz
55.
Gucken. 55, dann noch solche Moves zu machen, muss man auf jeden Fall einen Hut ziehen vor. Auf jeden Fall geht es halt in der ersten Folge darum, dass er halt so ein Drogenkurier, so ein Drogentransport, verhindern soll. Das schafft er dann natürlich auch in guter alter Spionage-Manier hin mit so ein paar Hindernissen, die er dann bewältigen muss. Im Endeffekt ganz einfache, simple Story. Und was man auch sagen muss, wird so ein bisschen alles aufs Korn genommen. Das Filmbusiness, wo er sich halt früher aufgehalten hat, wird so ein bisschen aufs Korn genommen. Die ganze Spionagegeschichte wird auch alles nicht voll ernst genommen. Alles so ein bisschen ein Touch. Es hat so ein bisschen einen leichten Touch von Ironie und Sarkasmus, die da mitspielt. Und irgendwie dann aber auch wieder, also wahrscheinlich was Reales oder was Ernsthaftes machen. Und das ist, was mich irgendwie an der Sache gepackt hat. Also allein so, wie es losgeht. Also die ganze Szenerie und die Stimmung, wie es losgeht, wie man halt ihn so genervt in seinem riesenschönen Anwesen sieht, ist schon irgendwie cool, weil irgendwie nimmt er wahrscheinlich er sich selber auch nicht so ernst und deswegen macht er das jetzt so, dass er das alles so ein bisschen aufs Korn nimmt. Das hat irgendwas. Man muss natürlich gucken, die Story an sich ist voll Käse, also voll daneben. Also das ist jetzt keine tiefgehende Story, kein tiefgehender Thriller oder was man da sich, oder Spionage Story, die man sich da vielleicht, wie man sich vielleicht vorstellen kann, aber so das Ganze drumherum, diese Ironie, die mitspielt, dieses bisschen, ja, das bisschen Dümmliche auch, was da drin ist, das, die Mischung macht es irgendwie ganz interessant und ganz kurzweilig. Also ich habe mich da jetzt auch relativ gut unterhalten gefühlt, auch wenn die Story halt wirklich tiefgreifend war, aber allein der Typ mit auch seiner Mimik und Gestik und wie er da spielt, fand ich wirklich ganz gut eigentlich. Ich war selber ein bisschen überrascht, weil wir ja vorher auch schon drüber gesprochen hatten und alle gedacht haben, ah, das ist der Mega-Käse. Aber im Nachhinein muss man sagen, irgendwas hat es. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ihr könnt ja auch gleich nochmal drauf eingehen. Ihr habt es ja auch ganz für gut befunden. Aber irgendwas hat die Serie. Man muss natürlich gucken, wie sowas weitergeht. Ne? Also wenn das jedes Mal so ein Spionagefall ist und alles so ein bisschen nach Schema F läuft, dann wird es öd. Aber die erste Folge, muss man wirklich fair zugeben, hat was gehabt. Und ich bin gespannt und hoffe, dass wir da halt das Ding auch verlängern und dass wir da vielleicht nochmal mehr was von sehen. Der Typ auf jeden Fall ist cool. Also der Jean-Claude Van Damme, ich glaube, ist auch ein cooler Typ und freut mich, dass man den mal wieder in sowas sieht. Also das gefällt mir. So, Erik, in welchen Filmen haben wir ihn denn gesehen? Du hast jetzt Zeit gehabt zu überlegen.
Weiß nicht, am besten fand ich ihn bei Harte Ziele von John Woo, der Film. Da gab es ja, ich sag mal so, die bekanntesten aus dieser Videotheken-Ecke war so Bloodsport oder so.
Ach ja, Bloodsport, ja.
Geballte Ladung ist eigentlich auch so ein Klassiker aus dem Videothekenregal, wo er quasi eine Doppelrolle gespielt hat, dann bei
Universal
Soldier. Ja, Time Cop, das wird ja auch.
Wird ja dann auch sehr schöne Story, sehr schöne.
Verhohene People da.
Ja.
Und das fand ich halt auch so angenehm, dass er sich auch selber so ein bisschen auf die Schippe nimmt und seine eigenen Rollen und das war echt erfrischend, wie das so rübergekommen ist. Teilweise sehr, sehr trockener Humor.
Ja, stimmt.
Gerade auch, wenn die Leute, er spielt ja so eine, ja, wie soll man es nennen, er hat halt ein geheimes Alter Ego, ja, der ist eigentlich Geheimagent und diese ganzen Filmrollen hat er offensichtlich nur gemacht, so als Tarnung für seine Geheimagentensachen. Und ja, wenn er dann irgendwie erkannt wird, so, dann muss er halt irgendwie den Schauspieler machen, aber eigentlich ist er ja eher der Geheimagent und war schon ziemlich cool irgendwie. Und halt für die Filme kennen, da wirklich ein gefundenes Fressen, weil da viele, viele Anspielungen auf irgendwie bestimmte Filme dabei waren.
Jetzt werde ich mal ganz kurz einsteigen. Also ich muss auch sagen, ich war positiv überrascht. Ich meine, ich kenne ihn auch nur. Also wie gesagt, den Film, den er angesprochen hat, Time Cop natürlich, und diese ganzen ja, Kampfsportfilme, was war es da, Kickboxer, Bloodsport und was es alles so gab, das war schon irgendwie cool. Und glaube ich, Street Fighter war alles cheesy, aber er hat ja nie, sagen wir mal, den Anspruch gehabt, glaube ich, für sich auch da wirklich so, Kunstfilme zu produzieren oder welchen besonderen Tiefgang, sondern das waren halt so gute Laune Popcorn-Filme. Und genauso, denke ich mal, sieht sich diese Serie eben auch. Also es ist nicht so eine Serie, die besonders ernst genommen werden will, die durchaus mit diesem, ja, diesem leicht käsigen Image spielt, die das aber ganz gut macht, die auf der einen Seite halt diese Rolle, die Van Damme über die Jahre in Filmen gespielt hat, nochmal aufgreift. Auf der anderen, wie du schon sagtest, dieser Szene, wo er zu seiner Agentin kommt und irgendwie quasi für diesen Huckleberry Finn-Verschnitt da irgendwie vorsprechen will oder für einen anderen, eine andere Rolle.
Zurück. Genau.
Und dann, nee, deswegen bin ich nicht da, ich bin wegen Van Johnson, ich will Van Johnson wieder aktivieren. Und plötzlich gehen die im Büro so alle Vorhänge runter und dann sprechen sie leise. Ja. Und dann, es ist einfach irgendwie cool gemacht, auch wenn es total blöd ist in gewisser Weise, aber trotzdem, es spricht einen an. Also, die Serie versucht nicht irgendwas Besseres zu sein, als sie tatsächlich ist, sondern sie spielt genau auf diesem Niveau. Und dann, wie du schon sagtest, also er bringt dann auch permanent so diese Referenzpunkte, ja, gleich am Anfang, also früher konnte er den Spagat, diesen Split noch machen und gleich in der Öffnungsszene geht er mächtig in die Hose und er wird quasi knallhart niedergeprügelt, niedergeboxt. Da merkt man halt, okay, es ist Zeit vergangen. Wie Alex schon festgestellt hat, der ist natürlich in Top-Form. Das Einzige, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was mit dem Schauspiel überhaupt nichts zu tun hat, aber das Einzige, was ein bisschen unglaubwürdig war, war sein Haaransatz. Der sah halt irgendwie so, ja, also gut und gleichzeitig aber irgendwie wie ein Toupet aus. Also da bin ich mir nicht ganz sicher und habe mir überlegt, der sähe sicherlich im Stile von Bruce Willis auch gut aus, wenn er oben ohne, also Glatze hätte, sollte mal dazu stehen. Oder er sieht einfach so aus, aber dann wäre es ein bisschen schlechter Haarstylist gewesen. Und dann dieser immer wieder diese Anspielung auf Time Cop und dass das der bessere Film als Looper wäre, ist natürlich auch irgendwie genial platziert, weil Time Cop war, glaube ich, der Film, der Jean-Claude Van Damme also wirklich am meisten auch finanziell gebracht hat. Das war, glaube ich, der einzige Film, der jetzt auch noch gelesen, die 100 Millionen Einspielergebnis weltweit eingebracht hat. Also da muss man sagen, das ist natürlich auch ein Markenzeichen für ihn und deswegen bringt er das so an. Und gleichzeitig, auch wenn ich, wie gesagt, ich fand diese ganze Folge wirklich genau eben Jean-Claude Van Damme-mäßig. Viel Action, viel Humor, so ein bisschen sich selbst auf die Schippe nehmen. Jean-Claude Van Damme in Bestform. Cheesy, kleiner Einspieler, wenn er gerade so seine weiche Seite, seinen Love-Interest da so ein bisschen nochmal rausbringt oder so diese Rückblenden, wo er dann plötzlich so lange, wallende Haare hat. Also alles irgendwie witzig, aber sich selbst nicht ganz zu ernst nehmen. Aber wo ich wirklich ein Problem habe, wo ich mir nicht ganz vorstellen kann, wie du schon sagtest, wenn das in eine Serie gegossen wird, sagen wir mal, mit 6 Episoden, mag das sich vielleicht noch ausgehen. Aber ich glaube, viel mehr Episoden kann schon schnell dann wieder zu einer langweiligen Geschichte werden, weil es ja dann notgedrungen irgendwie immer der gleiche Aufguss ist. Ne? Also er hangelt sich dann von einem Filmset zum nächsten.
Was aber sehr lustig sein kann, wenn er da quasi mit irgendwelchen Leuten so eine Rolle spielt, die quasi als, wie soll man es nennen, so nur so halt nicht wirklich, ne? Und vielleicht auch mit irgendwelchen richtigen, bekannten Schauspielern so als Cameo-Auftritt oder so, das kann schon echt lustig werden.
Das wäre natürlich eine Sache, also wenn du sagst, okay, das sind halt auch von seiner alten Vergangenheit, also von alten Filmen, also die größeren Namen, Anführungszeichen, die dann nochmal mit raus eingekauft werden, die dann mit quasi mit.
Sag mal, wenn da so Chuck machen. Norris oder.
Ja, ja, so. Aber weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Aber ich finde trotzdem, ich habe weniger erwartet und war mehr oder weniger begeistert von dieser Serie. Und ich denke, es trifft diesen Retro-Touch auch so ein bisschen, der momentan wieder überall mitschwingt. Also es ist zwar jetzt kein Aufguss einer alten Serie, aber schon so dieses klischee-mäßig alte Filmchen, was es halt mal so war, was es früher gab. Also ich fand's super. Also wenn da mehr kommen würde, würde ich wahrscheinlich auch zumindest mal eine zweite und dritte Folge mir anschauen. Fand ich schon echt ansprechend. Sind aber auch ein paar Produzenten drin. Ich habe mal geguckt, Ridley Scott ist mit dabei, der The Good Wife produziert hatte. Dann David Weissucker, der The Man in the High Castle produziert hatte. Die haben beide schon, also da auch bei diesen Piloten, also zumindest The Man in the High Castle hatte ja auch schon mal mitgemacht. Also die kennen das Medium Amazon Video ganz gut. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Und auch was die Schauspieler angeht, sind einige dabei, die man zumindest vom Ansehen her kennt, die da hier und da schon mal mitgespielt haben. Großartiger Cast irgendwie auf einem, ja, wie nennt man es dann, Genre eigentlich? Was würdet ihr, wie würdet ihr das definieren? Als Action-Comedy oder?
Comedy.
Ja, Action-Comedy ist.
Also, Erik, könntest du weiter gucken, wenn es dann übernommen wird?
Ja, warum nicht?
Na gut. Verhaltenes Zustimmen.
Okay, Verhaltenes. Ja, wenn es die Zeit hergibt. Momentan gibt es ja so viele gute Serien irgendwie gefühlt, wo man gar nicht mehr so richtig dazu kommt, alles zu gucken, was einem irgendwie gefällt.
Ja, bei Amazon Prime ist ja das Gute, man kann das ja auch aufheben für Zeit, wo nichts Gutes kommt.
Genau, das, was ich jetzt auch gemacht habe, hier aufs iPhone kann man das ja auch drauf laden, so mit und unterwegs dann gucken, ohne dass man eine Netzverbindung braucht. Das ist echt praktisch.
Stimmt, das bieten die seit kurzem, oder ich weiß gar nicht, doch so einige Zeit wird zumindest mehr beworben. Ich weiß gar nicht, ob das Feature schon länger vorhanden ist, aber ich glaube nicht. Na gut, also Jean-Claude Van Johnson, eine Überraschung, ein gut gealterter Jean-Claude, den hatte ich zuletzt, glaube ich, in irgendeinem australischen Interview gesehen, wo er das Interview quasi geschmissen hatte. Da hatte er dann sinngemäß gesagt, er möchte nicht mehr auf diese ganzen alten Kamellen angesprochen werden, sondern auf sein ganzes neues Zeug. Ich habe
gerade wieder ein Foto gekriegt. Seid ihr auch gerade drin? Die Annemarie und die Luise haben gerade ein Selfie mit Stephen Gatchin geschickt. Das landet dann bestimmt bei Instagram oder so.
Wir werden es sehen. Also Instagram-Account wird nochmal entsprechend verlinkt. Und Annemarie. So, Dann kommen wir zur nächsten Serie, I Love Dick. Und die hatte ich beim letzten Mal ja schon kurzzeitig angerissen, weil dort ein Schauspieler mitspielt, den ich persönlich zumindest sehr mag. Den auf der anderen Seite, der für mich zumindest dieses Image, weiß ich nicht, als Tänzer bei Footloose irgendwie nie so ganz abschütteln konnte. Warum auch immer. Denn die Rede ist von Kevin Bacon, der über die Zeit, also auch, der ist, was würdet ihr sagen, ohne zu gucken, wer ist älter, Jean-Claude Van Damme oder Kevin Bacon? Alex?
Ich denke mal, der Kevin Bacon ist älter,
ja. Du fragst. 58, ein wenig älter. Der aber über die Zeit halt in diversen guten Filmen mitgespielt hatte. Also wie gesagt, der wo ich auch die Musik, immer wenn ich ihn sehe, die Musik höre, ist Footloose. Dann bei JFK hat er mitgespielt, Apollo 13, Mystery River, also einiges. Er kein untätiger Mann, der auch wie Jean-Claude Van Damme gut gereift ist irgendwie. Man merkt, er ist zwar älter geworden, aber auf eine sympathische Art und Weise immer noch gut durchtrainiert, gut fit. Und der hat jetzt quasi die, ich würde sagen, wie soll man sagen, die zweite Hauptrolle in dieser Serie I Love Dick geschrieben, was per se schon irgendwie ein Witz ist, wenn man um die englische Bedeutung weiß. Das wird auch in der Serie irgendwann noch einmal thematisiert. Und er findet es ganz okay. Er ist halt einer dieser kühlen, ja, geerdeten, was ist der eigentlich, so ein Teacher, also an einer Uni lehrt er, ich sage jetzt mal, kreatives Schreiben, irgendwas in der Richtung. Also irgendwo um nirgendwo in, wie hieß das, Kaff, irgend so ein Kaff, weiß einer zu viel aus dem Kopf, wie das Kaff hieß, Erik?
Nee, ich habe das bereits erfolgreich verdrängt.
Marfa, irgendwo am nirgendwo. Wie gesagt, die Besonderheit, diese Serie beruht auf einem Buch einer amerikanischen Autorin, Chris Kraus, sehr erfolgreich gewesen, und dass dieses Thema Mann-Frau-Beziehungs- Roman schon thematisiert hat, und das wird jetzt umgesetzt. Das erste, was sofort auffällt, denn unsere beiden Hauptcharaktere in dieser Show, die, jetzt muss ich, hänge ich ein bisschen, wie die hießen, die gute Frau.
Die Hauptdarstellerin.
Genau, Catherine Hahn, ist
die
das die?
Die hieß nämlich Chris, was nämlich auch die Frau war, die das geschrieben hat. Die hat quasi autobiografisch.
Ah, das ist sie selbst? Nee, die
Schauspielerin. Nein, nein,
du meinst,
die Schauspielerin,
so,
aber die Rolle.
Autobiografisch, so rum, genau.
Die Rolle.
Also, genau, Chris und,
Silver.
Die, oder er wird als quasi eingeladen, dahin nach Marfa zu gehen, und die kommen dort mit. Und das Besondere ist, und das hat Erik dann in seiner Kritik, das fiel mir aber auch auf, ein bisschen niedergeschrieben, die wohnen zurzeit in New York in einem ziemlichen kleinen Apartment, ziemlich dicht gepackt, und die packen und vermieten dann gerade unter an irgendeine, so ganz nebenher. Und auch der Schauspieler Griffin Dunn, der wirkt eben sehr, als wäre er so ein wenig wie, na, Woody Allen, also in irgendwann. Also das wird schon haucht so angehaucht.
Wenn ich meine Sachen nicht mehr reinschreiben, wenn du meine ganzen
Kritiken... Nee, ich habe das ja genau. Am Anfang dachte ich ja, der
Keywords, Typ... Das ist mir schon öfters aufgefallen.
Frechheit, ne, Erik?
Deswegen habe ich
schreibst doch nicht rein.
Nur noch ein Wort.
Hätte ich es auch mal angesprochen. Also am Anfang, der Schauspieler, der wirkt halt wie Woody Allen. Und Erik, das möchtest du gerne zu Woody Allen sagen. Dann sag du es erstmal, bevor ich weitererzähle.
Bitte?
Ja, sag was doch, denn? Was du zu Woody Allen sagen wolltest. Dann kann ich den Rest dann nochmal vorstellen.
Das ist sehr Woody, die ganze Woody-esque. Serie ist sehr Woody Allen-esque, um es mal so zu nennen. Also so, als wenn jemand versucht, diesen Stil nachzuahmen. Ewig lange Einstellungen, Dinge werden total zerredet, aber die Leute haben es halt einfach nicht drauf. Es geht halt einfach alles völlig nach hinten los bei I Love Dick, und das hat mich dann irgendwann nur noch genervt. Und diese ständigen fetten Einblendungen, da irgendwelche roten Tafeln, wo irgendwas draufsteht. Irgendwann habe ich gedacht, ja, ich weiß es ja, und das ganze Gerede immer, Gerede. Es war wirklich wie bei Woody Allen, wo es das bei Woody Allen richtig cool war oder richtig cool ist, wenn er Filme macht, dass es sehr pointiert ist und sehr wohl überlegt, und hier ist einfach nur dummes Gelaber.
Na gut.
Das hat mich genervt.
Vorweggenommen, also machen wir weiter. Also wie gesagt, also am Anfang so dieses Apartment New York, dachte ich erst momentan, der Schauspieler, der diesen spielt, der wäre Woody Allen, ist aber am Ende nicht, und der hat halt ein Stipendium bekommen, um sein unvollendetes Buch über den Holocaust dort zu Ende zu schreiben. Und Kevin Bacon, der ist jedenfalls der kreative Kopf dieses Unternehmens dort und sowas. Und das ist wirklich so ein Kleinkaff, in dem die ankommen. Also gefühlt ist das dann nachher auch so, die fahren da 2-3 Tage lang hin, bis sie irgendwie dahin ankommen, so sieht das aus. Und dann kommen sie aus dieser Metropole New York in ein Kaff, das ein wenig runtergekommen aussieht, an dem viele, ich sage jetzt mal, Trailerparks sind, die Häuser, selbst in dieses Haus, das sie einziehen, ist halt wirklich runtergekommen, und sie fühlen sich eigentlich irgendwie nicht so richtig wohl dort. Und eigentlich wollte die Ehefrau, Chris, die gespielt wird von Catherine Hahn, die wir aus Transparent kennen, auch mehr oder weniger gleich zurück, bis sie eben auf unseren Hauptdarsteller Dick trifft, den von mir bereits angesprochenen Kevin Bacon, der sie sofort irgendwie anspricht auf eine wahrscheinlich eher, zumindest so was die Serie hergibt, eher sexuelle Art und Weise, denn dieses, was Erik bereits angesprochen hat, diese Einblendung rot mit weißer Schrift, das ist so eine Art Liebesbrief, den sie dann im Verlauf dieser Serie an ihn schreibt, an diesen Dick und quasi seine Gefühle öffnet. Und die einzige, ja sagen wir mal, Andeutung, die wir neben dem rein visuellen bekommen, dass zwischen Chris und Salver nicht mehr so richtig alles läuft, ist dann am Ende, dass diese quasi Nachbarin, die in so einem Wohnmobil oder Wohnwagen lebt, dann auch noch ein Theaterstück schreiben will über eine, ja, eine gebrochene Beziehung, die miteinander leben, die eigentlich schon zerbrochen ist, die es aber noch nicht so richtig wissen, diese Beziehung nicht aufgegeben haben.
Ist das so, dass sie das schreiben will? Oder ich hätte das nämlich am Anfang oder am Ende dann fast gedacht, dass es quasi alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war eigentlich nur die Vorstellung von dieser Autorin. Weißt du, wie ich meine? Das ist quasi so ein, aber man weiß es dann erst, wenn man die zweite Folge guckt.
Ich wollte gerade sagen, die zweite
Folge. Die werde ich aber nur mit der Kohlenzange anfassen, dann, die zweite Folge.
Also. Ah, du bist schon wieder sehr vorteilsbehaftet. Also, ich muss sagen, ich bewerte die Folgen ja immer für mich intern auch so innerhalb der Punktzahl. Ich war dicht daran, diese für mich, I Love Dick, als die beste Serie dieses vorgestellten Podcasts. Aber
Scheiße.
Jetzt beruhigt euch doch mal. Das lag für mich daran, dass ich Kevin Bacon mag, dass dieses Setting irgendwie schon erfrischend ehrlich ist. Gerade diese Szene, als die im Restaurant sitzen und sie sich darüber beschwert, dass ihr Independent-Film nicht bei diesem Festival spielen kann, weil sie die Musik, die Tantiemen für die Musik, die sie in diesem Film eingesetzt hat, nicht bezahlen kann oder nicht bezahlen will. Diese kleine Indie-Band, die will zu viel, und Kevin Bacon dann ganz offen sagt, naja, also ist schon seltsam, eine Musik, die deinem Film oder deinem Kurzfilm unterstreichen soll, ist es nicht entsprechend bewährt und wert, bezahlt zu werden, und sie dann aufsteht und ein bisschen empört ist und sich darum auch wieder dieser zweite Subplot dieses Liebesbriefes entspinnt. Also es hat was, es hat Längen durchaus, gerade wenn sie so ankommen und sich in diesem Kaff niederlassen, hat mir persönlich ein bisschen, war ein bisschen zäh, dann hat es wieder lichte Momente und ganz am Ende kann ich mit der Serie auch, also mit der Szene auch nichts anfangen. Anscheinend ist Kevin Bacon auch ein, der ist verwitwet, also irgendwann läuft er so über ein Grab, ich nehme an, dass das seine Ex-Frau war, badet auf der anderen Seite wieder in einem unheimlich geilen, also rein von der Landschaft her, also irgendwie tollen Freilandpool, der irgendwie gut ausgemacht ist, dafür, dass er irgendwo im Nirgendwo steht, kein Blatt und kein gar nichts drin, gut, sei mal dahingestellt, aber er spielt halt so diesen, ja, wie soll man sagen, so diesen Außenstehenden, dem die Welt nichts anhaben kann, der über allem steht, der zu allem eine fundierte Meinung hat, eine fundierte Meinung niederbringen kann, und diese werden dann, oder seine Rollen werden halt dann in Kontrast gesetzt mit diesen beiden Hauptdarstellern, Chris und Salver, der auf der einen Seite, und das ist auch dieses Gespräch nachher an diesem Esstisch, so ein unheimlich ermüdendes Gespräch über den Holocaust und die Bedeutung oder die Metaebene von Gas irgendwie philosophiert, also einfach totaler Schwachsinn, aber trotzdem irgendwie, mich hat es angesprochen, und wenn es eine zweite Folge geben sollte, wenn es in die Verlängerung geht, ich werde jetzt auf alle Fälle dort nochmal reinschauen, weil ich es dann am Ende nicht so schlecht fand, aber wie gesagt, größtenteils auf der Rolle von Kevin Bacon basierend mit einem anderen Schauspieler, müsste ich wahrscheinlich zugeben, hätte es nicht den gleichen Reiz für mich gehabt. So, jetzt, ihr habt schon gemerkt, Alexander und Erik sind einer ganz anderen Meinung. Erik hat ja schon mal das Wort gehabt, jetzt geben wir Alex mal das Wort. Was hat dich am meisten daran gestört eigentlich?
Es war einfach mega langweilig und ich weiß auch nicht, ich habe da schon schön reingeschrieben, so Moment, was uns der Autor damit sagen wollte. Das war ja null Sinn, also klar war irgendwo ein Sinn dahinter, der wollte so ein Buch schreiben, und was war auch so, es war so peinlich, so Fremdschämen fand ich ein bisschen, weil sie irgendwie dann so hin und weg von dem Typen war und man wusste nicht, ob die Ehe überhaupt noch was hatte, und dann, wo die dann angefangen haben, wo die sich dann da fertig gemacht haben für das Essen, und dann ja, wollen wir jetzt noch schnell eine Nummer schieben und nee und doch nicht und hier und unsere Ehe ist so schlecht und dies und das und jenes, oh, das war so bescheuert einfach. Und dann noch diese Einblendungen, dieser Text, der ärgert schon vollkommen recht, die haben irgendwas, wollten irgendwas kopieren, irgendwie cool sein, was aber irgendwie mega nach hinten losging, war nicht. Also das Ganze war irgendwie, und dann fand ich auch den Kevin Bacon da sehr fehlplatziert. Also ich habe dem die Rolle des der Schriftsteller-Guru ist null abgenommen. Ich verbinde mit dem irgendwie andere Rollen, aber nicht so diese intellektuelle Rolle. Ich weiß auch nicht genau, wo der mitgespielt hat, wo ich ihn jetzt so anders in Erinnerung habe. Aber für mich ist es eher so ein, kann man nicht sagen, aber irgendwie so ein Thriller-Cop irgendwie. Damit verbinde ich den mehr. Und da hat der für mich in diese Rolle null reingepasst. So einfach mit seiner Vorgeschichte und mit seiner Art und Weise. Passt das überhaupt nicht, finde ich, zusammen. Und ja, im Endeffekt weiß ich nicht, was das eigentlich sein soll und wem so eine Story interessiert. Also das war ganz, ganz schlimm. Ich habe mich da wirklich durchgequält, muss ich so sagen.
So, jetzt kannst du noch was dazu sagen, Erik?
Das ist aber nicht. nee, ganz, ganz furchtbar. Also auch, ich habe auch nicht verstanden, wo das jetzt hingehen soll. Sollen wir jetzt irgendwie staffelweise den Zweien dazu gucken, wie sie sich da irgendwie arrangieren, wie sie irgendwie geheimlich auf den Kevin Bacon abfährt und quasi davon irgendwie geil wird und dann doch wieder mit ihrem Mann rummacht? Oder ist es, ich will es auch nicht sehen, das interessiert mich auch alles nicht. Es ist nicht irgendwie cool, dass man sagt, ja Mensch, die sind da in das kleine Kaff gekommen und haben aber beide kommen aus der großen Stadt und haben eigentlich ein anderes Business am Laufen und müssen sich da jetzt irgendwie in dem kleinen Kaff arrangieren. Nee, es ist auch nicht. Es ist einfach totaler sinnloser Müll. Es sind einfach Szenen, die irgendwie bis ins Unendliche ausgewalzt werden, die immer peinlicher und immer peinlicher und immer peinlicher, wenn man denkt, oh na bitte, jetzt kommt's, jetzt Ende Gelände, jetzt mal Schluss. Nee, da geht's immer noch weiter und immer noch weiter und es war einfach wirklich unerträglich. Kann ich nicht empfehlen, diese I Love Dick und dann auch diese unerträglichen Szenen, die sich Kevin Bacon irgendwie offensichtlich selbst geschrieben hat, weil er ja damit produziert hat. Ja, so eher so ein, ach ja, als der Tollste. Und du hast ja selbst gesagt, er ist jetzt auch schon irgendwie 60 oder so. Ja, und stellt sich da nur hin als der große Frauenschwarm hier, da kommt irgendeine aus der großen Stadt, eine erfolgreiche Regisseurin und die wird da ihm gegenüber zum kleinen Mädchen und kommt gleich ins Schwärmen und schreibt ihm Briefe und das war alles sowas von unrealistisch und unerträglich schlecht. Also, nicht empfehlenswert.
So unterschiedlich können Geschmäcker sein. Ich muss sagen, mich hat zum einen Kevin Bacon überzeugt und auch die Geschichte und macht zumindest für mich Lust auf mehr, eben zu sehen, wie sich diese Ehe entwickelt, wie diese Überfigur des, was war der Kevin Bacon eigentlich, also, ja, Schriftsteller, der so komplett zurückgezogen lebt. Ich fand es ja auch irgendwie witzig, wo er meinte, dann, als sie fragt, wie groß ist denn, also auf dieser, gibt es ja auch immer so eine Willkommensparty, wo jeder in seinem sehr abgekapselten Universum Gespräche geführt, also akademische Gespräche und die Frau sich da überhaupt nicht einbinden kann oder einfühlen kann und sie dann eben auf diesen Dick zuläuft, der Einzige ist, der da irgendwie mit niemandem was zu tun hat, sondern wirklich seine Zigarette raucht und oder dreht und raucht und dann den Anknüpfungspunkt findet, weil sie eigentlich die ganze Zeit wahrscheinlich auch nach Tabak irgendwie lechzt und aber keinen dabei hat und wahrscheinlich sieht das mal so aus, wenn sie eigentlich die ganze Zeit ihn fragen wollte, ob er auch eine Zigarette abhaben kann. Und dann kommen sie halt ins Gespräch darüber, wie groß denn seine Ranch ist und wusste ich auch nicht oder weiß ich auch nicht, ob das wirklich so ist, aber Mutter meint, naja, das fragt man einen Rancher nicht, man fragt ja auch keine Frau, wie alt sie ist und sie daraufhin sofort sagt, wie alt sie ist. Also fand ich halt auch irgendwie witzig. Also wie gesagt, mich hat es angesprochen und ich werde weiter gucken und ich finde es irgendwie gut geschauspielert. Ich kann aber die Einwände sehen, dass Kevin Bacon da sicherlich das ein oder andere sich quasi auf den Leib geschnitten hat oder manche Sachen auch nicht ganz nachvollziehbar sind. Gerade so diese letzte Szene, wo er dann ja, am Pool sich erst anzieht, dann da hochläuft, in die Hüllen fallen lässt und dann in den Pool steigt. Also das war schon etwas zu viel des Guten, aber trotzdem auch irgendwie nicht schlecht. Also ich werde es weiter gucken und
zwei sind dagegen. Kinocast mit Moderator, der Chris, der hatte, als wir vorher schon mal drüber gesprochen hatten, über die Serie, dass da Kevin Bacon, da hat er gesagt, na, wenn der da mitmacht, sieht man bestimmt irgendwo den irgendwie halbnackt schmal. Und ich habe dann irgendwie die ganze Zeit drauf gewartet, na, wird er recht haben? Natürlich, bam, zack. Also, das hat sich dann irgendwie alles so zusammengefügt und das hat nicht gepasst, nee. Aber gut, wenn es dir gefällt, schön. Ich hoffe trotzdem nicht, dass die Serie eine Staffel bekommt, weil sollen sie das Geld lieber für schönere Serien ausgeben, wie zum Beispiel über die nächste, die wir dann gleich besprechen werden.
Ich denke aber mal ganz ehrlich, ich denke schon, dass die eine volle Staffel bekommen. Allein
was
wegen Kevin Bacon.
Was für einen nennenswerten Punkt, die Serie? Was?
Naja,
also ich
das
sag mal,
Buch
bei Transparent war
semi-erfolgreich.
Ja so, bei Transparent war es ja so, da ging es halt darum, dass der wirklich hier transsexuell war, so ein großes Geheimnis, ja, wo halt die Leute gesagt haben, ich würde gerne wissen, wie es da weitergeht. Ne? So. Aber was ist hier der entscheidende Punkt? Willst du sehen, wie die zwei ihre Ehe, was da und ob die da irgendwie mal an den Kevin Bacon, ob die zu dem ins Bett kommt oder was?
Naja, aber das ist ja mehr
ist
so
dein Antrieb.
das ist, spielt ja nur am Rande mit, glaube ich. Das ist gar nicht so was, das Dominierende bei dieser Geschichte, sondern die Art und Weise, wie eine scheinbar, also gut, das ist dann ein Drama oder ein psychologisches Drama, wie eine scheinbar funktionierende Ehe oder eine Beziehung dann doch nicht so funktioniert, weil keiner auf den anderen mehr so richtig eingeht oder so einander vorbeilebt oder auch sich selbst also nicht so sieht, wie man sich eigentlich sehen sollte. Das siehst du ja also gerade in den Piloten, wo sie davon ausgeht, sie ist jetzt die super independent Filmemacherin, Kurzfilm, und irgendwie, ja, sieht sie sich halt komplett verkehrt, und da muss halt von außen einer kommen, der da entsprechend darauf hinweist. Und
ja, wie mal gesagt, ehrlich, sie hat einen Film produziert, der in Venedig laufen soll. Wenn das Thema wenn das Thema mit der Musik nicht gewesen wäre, wäre der in Venedig auf dem Filmfestival gelaufen. Das ist schon mal eine Hausnummer, ja. Also wenn du es schaffst, dass ein Film dort läuft, ich meine, gut, das ist jetzt ein Festival und so, aber das ist schon mal eine Hausnummer. Und der Typ, was macht ihr Mann? Der schreibt irgendein Buch oder will ein Buch schreiben oder will es zu Ende schreiben, keine Ahnung. Das macht jetzt nicht so den Eindruck, als wäre er der große, erfolgreiche Schriftsteller, der hier schon zig Sachen, sie produziert Filme und bringt sie auf Festivals. Ja, hat halt gerade das Thema gehabt mit der Musik. Okay, da hat sich ein bisschen lustig angestellt. Aber sie wirkt für mich am Anfang zumindest mal, als hätte sie das Ganze besser verstanden, was man tun kann, und hat das besser im Griff. Aber es wirkt in der ganzen Serie so, als wird sie die ganze Zeit von ihm untergebuttert und lässt sich auch unterbuttern, und das passt alles nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Wenn sie einen Film gedreht hat, das ist ein Projekt, das geht über eine ganze Zeit. Sie muss das Projekt managen, und wenn sie nur das Thema mit der Musik gehabt hat, ja, aber der Film ist ja irgendwie fertig geworden und irgendjemand hat ja gesagt, okay, wir nehmen den auf dieses Festival, also muss er ja eine gewisse Qualität haben. Das kriegst du nicht hin, indem du da irgendein Home-Video hinschickst, ja. Also sie muss Erfahrung haben in Projekten leiten, und den Eindruck macht sie auch überhaupt nicht. Das ganze Ding hat nicht zusammengepasst. Also alles, was so gesagt wurde, hat nicht mit dem zusammengepasst, was man gesehen hat. Das, wie die sich unterhalten haben, hat nicht zu dem gepasst, wie die Personen eigentlich sein sollten. Da, die ganze Pilotfolge hat einfach nichts zueinander gepasst.
Ja, gut, das ist aber vielleicht nicht zusammengepasst, nicht. Also deswegen sage ich ja, du hast deswegen, schon recht.
Das
sie
wäre
hat das Arbeitszimmer
einzige,
in dem kleinen Apartmentstudio. Er ja, kriegt aber das Stipendium,
Erklärung,
also so schlecht kann er auch nicht sein.
Meine einzige Erklärung wäre, das ist alles im Kopf von dieser Frau, die man ganz am Schluss gesehen hat, von dieser Frau, die in dem Trailer wohnt, weil sie sagt ja, sie schreibt die Geschichte, und zwar
kann sein, ja.
Schreibt sie ja genau diese Geschichte, sie beschreibt das ja, über diese Person. Ja, weil diese ganze, alles, was wir vorher gesehen haben, waren irgendwie, es hat nicht zusammengepasst und war so unrealistisch, ja. Wie realistisch ist das denn, dass sich diese Frau plötzlich so dahin schmachtet, und das hat nicht, also es wäre meine einzige Erklärung, dass es quasi sich in den Kopf von dieser Frau abspielt, weil das hat ja auch irgendwie eine ziemlich seltsame Geschichte dann, und dass es da weitergeht. Ansonsten die Serie so, wenn es so weitergeht, oh, oje, oje.
Wir werden es sehen. Wie ist eigentlich die Quote? Hat das einer vom letzten Mal von den Piloten zu übernommenen?
Ich denke mal, die Pilotfolgen werden bestimmt viele mal anklicken, um zu gucken. Ja, wichtig wäre halt, aber das wird Amazon vielleicht nicht veröffentlichen, an welcher Stelle zum Beispiel abgebrochen wurde. Ja, dann irgendwie nach 10 Minuten alle ausgeschaltet haben, oder ob da die meisten bis zum Schluss geguckt haben. Hm. Das wäre interessant zu wissen.
Ich weiß gar nicht, ob irgendeine Deadline steht, bis wann das dann quasi veröffentlicht wird, aber ich finde jetzt ja auch nichts auf die Stelle.
Welcher da weiter?
Ja, ja, genau, wann veröffentlicht wird, wann es weitergeht, weil wäre schon interessant. Dass dann, wir verfolgen es auf alle Fälle, werden euch das entsprechend berichten, was uns dann direkt zur dritten Serie des Podcasts.
By the way, also liebe Hörer, ihr seid auch aufgerufen, mal eure Meinung zu diesen Serien. Also wenn ihr Serienfans seid, dann habt ihr mit Sicherheit Amazon Prime und könnt die drei Folgen, die wir heute besprochen haben und die wir noch besprechen werden, sprechen da noch eine, könnt ihr ja quasi kostenlos gucken. Ist ja da mit drin.
Ja, ist auch, glaube ich, auch für die drin, die nicht Amazon Prime haben. Also jeder, der Amazon-Account hat, kann es gucken. Also die Pilotfolgen, das ist ja...
Ran an die Buletten und guckt das mal an. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr da sagt und schreibt in den Kommentaren.
Gut, also, aber jetzt, und das, was wir auch nicht gesagt haben, also jede dieser Pilotfolgen geht auch nur eine halbe Stunde, also minus, weil plus Vorspann und Abspann, ich sage jetzt mal 25 Minuten eures Lebens, mehr müsst ihr dafür auch nicht hergeben, und dann werdet ihr sehen, wie sich's entwickelt. So, aber jetzt.
Kommen wir nun zur besten Serie der heutigen Sendung, in meinen Augen.
Und da hatten wir ja schon festgestellt, dass Erik beim letzten Mal das zutreffend als die Zecke übersetzt hatte.
Genau, weil wer einen Hund hat, weiß, was Zecke auf Englisch heißt.
Ich hatte auch einen Hund, aber auch zwei Hunde, und wusste trotzdem nicht, dass das Zecke heißt, aber ja, gut.
Aber es gab da, ja. Also der, was interessanter Fakt ist, nämlich der Regisseur ist Wally Pfister von The Tick. Der hat zum Beispiel auch als Kameramann gearbeitet für Christopher Nolan, für diverse Filme, zum Beispiel Inception, Dark Knight und
so weiter.
Ich kann sagen. Batman Begins, Memento zum Beispiel, sehr, sehr gut. Hat große Erfahrung bei als Kameramann, hat selber Regieerfahrung gesammelt bei Transcendence, der jetzt nicht ganz so gut war mit Johnny Depp, so ein Film. Und ja, hat jetzt Regie geführt bei dem Pilotfilm zu The Tick. Das ist eine Superheldenparodie, kann man es vielleicht nennen. Also es ist jetzt nicht, ich weiß nicht, liebe Hörer, wie es euch geht und hier Alex und Daniel, wie es euch geht, ob ihr mittlerweile von diesen vielen, vielen Superhelden-Sachen mittlerweile ein bisschen übersättigt seid. Mir geht es zumindest so. Zumindest im Kino, da gibt es ja, was weiß ich, Batman vs. Superman und Avengers und hier und da und das und boah, ich komme nicht mehr mit und irgendwie wer da mit wem und da eine Versus und da eine Origin-Story und oh, das ist mir alles irgendwie zu viel. Das blende ich irgendwie im Kino aus und diese Fernsehserie mit den Avengers, da gucke ich auch nicht mehr weiter. The Tick ist da ein bisschen anders, genauso wie irgendwie Deadpool, der ja auch irgendwie so ein bisschen eher so parodistisch angehaucht war. Wir lernen erstmal so einen jungen Mann kennen, der selber einen kleinen Rucksack an Problemen auch zu tragen hat, nämlich ist mal, als er noch ganz, ganz klein war, ist ein Raumschiff auf seinen Papa gefallen und in diesem Raumschiff waren so eine Truppe von Superhelden, die damals so die großen Helden waren von allen Kindern und die wirklich dafür gesorgt haben, das Böse in den Schranken zu halten. Und die stürzen ausgerechnet mit ihrem Raumschiff auf seinen Papa ab, der gerade ins Auto steigen wollte. Das haben die aber nicht so aus Versehen gemacht oder irgendwas, sondern die sind nämlich vergiftet worden mit waffenfähigen Syphilis-Viren. Und da gibt es nämlich so einen Bösewicht, The Terror heißt der auch, bezeichnenderweise. Und dieser The Terror, der hat nämlich waffenfähiges Syphilis entwickelt und hat den allen quasi das Augenlicht genommen, dass sie halt irgendwie abgestürzt sind und hat die dann alle umgebracht. Und seitdem ist er ein bisschen auf der detektivischen Suche nach dem Terror. Und es hat mal geheißen, dass einer der Superhelden, der irgendwie wieder auf oder wieder hochgekommen ist irgendwo, dass der den Terror besiegt hat. Aber das kann er nicht ganz glauben und ermittelt auf eigene Faust weiter. Und als er mal relativ nahe dran ist bei solchen Ermittlungen, kommt plötzlich ein bis dato völlig unbekannter Superheld, nämlich The Tick, eine Zecke, quasi ein Mann offensichtlich in einem ganz kuriosen Kostüm, was wie so ein Ganzkörper-Spandex, gibt es ja manchmal so diese Green Man-Figuren, aber halt mit ausgeschnittenem Gesicht und oben wie so zwei Fühler auf dem Kopf. Und ja, der stellt sich ihm halt so ein bisschen vor und gibt ihm so ein paar Hinweise mit seinen Ermittlungen und so ein paar Lebensweisheiten, die auch in jedem Glückkeks stehen könnten, gibt er ihm mit auf den Weg. Und ja, irgendwie später erscheint er dann auch noch bei ihm in der Wohnung und macht ihm klar, quasi so jetzt, du bist quasi das Brain und ich bin die Muscles und jetzt legen wir mal zusammen los. Und dann endet auch schon irgendwie diese erste Folge. Und der Terror wird übrigens gespielt von Jackie Earle Haley, der ja, glaube ich, auch den Dings hier gespielt hat, ne? Oder war das nicht der Darth Vader? Bin ich da richtig?
Jackie Earle Haley?
Ach gut, mit euch nicht so Filmfans.
Ja, ist ein bisschen schwieriger.
ich klicke mal jetzt kurz. Moment, lass mich mal gucken. Jackie Earle Haley, London is Fallen, Shutter Island. Mal ein bisschen weiter nach unten scrollen. Nee, da bin ich jetzt doch auf dem falschen Dampfer unterwegs gewesen. Okay, habe ich verwechselt, offensichtlich. Dann war das jemand anders. Aber spielt auch ziemlich, ziemlich cool, hat ein paar coole Sprüche drauf. Und der Tick ist irgendwie ziemlich abgefahren und krass und wird mit Sicherheit nicht für die breite Masse geeignet sein. Besonders nicht für die, die diese Hochglanz-Superhelden-Filme mögen und Serien. Die werden mit The Tick überhaupt nichts anfangen können. Aber wer so auf abgefahrener Sachen steht, wie, ja, weiß nicht, Kick-Ass oder Deadpool oder solche Geschichten, der könnte mit The Tick durchaus große Freude haben, so wie es mir auch ging.
Also ich muss ja sagen, um das mal gleich mal vorwegzunehmen, für mich, also von der Bewertung her, ist das die schlechteste Serie gewesen, weil ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Also zum einen hast du recht, es tritt langsam so eine gewisse Ermüdung ein, was dieser Serien, also mit Superhelden-Aspekt geht, wobei Lucifer, wieder die Ausnahme, und Preacher, die beiden Serien auch bei Amazon produziert, die waren ganz gut. Dieses war wieder eine Serie, die sich so im Stile von Jean-Claude Van Johnson auf der einen Seite auch nicht so ganz ernst nimmt. Also die Tick an sich, so eine Zecke, die ist halt super mächtig, aber irgendwie super blöd. Sie versucht auch unter diesem Apartment dann von diesem, jetzt habe ich vergessen, wie der gute Mann hieß, also diesem Nerd sozusagen, der dem Mysterium, diesem ganzen Geheimnis auf die Spur kommen will, irgendwie so einen Geheimgang zu finden und bringt ihm dann diese Ausrüstung vorbei und sie versuchen halt Arthur gegen das Böse anzugreifen. Ja. Der Bösewicht, ich weiß nicht, ob du den meintest, der bei dem Jungen da quasi am Tisch bedroht, also nicht bedroht oder anspricht, nachdem sein Vater von so einem Raumschiff platt gemacht worden war, der ist auch dieser von The Preacher, der diese Schlachterfabrik da hat, also der Chef der Schlachterfabrik, das ist der gleiche Schauspieler. Aber unabhängig davon hat es irgendwie sehr viele, ja, wie sagt man so schön, cheesy Momente, die aber im Gegensatz zu Jean-Claude Van Johnson für mich irgendwie nicht so recht gezündet haben. Also für mich war das in Ansätzen vielleicht so am Anfang dieser ganzen Pinnwand da und seinem ganzen Ermittlungen, das wirkte so ein bisschen wie Heroes, weißt du, so Staffel 1, wo irgendeiner da versucht zu ermitteln, wo das Ding denn nur herkommt und sowas. Aber es, am Ende war es halt so eine ja doch seltsame Aneinanderreihung von ja lustigen Sketchen irgendwie, die nicht so richtig zündeten. Und auch wo der dann festgenommen wird, weil er zu blöd ist von der Polizei. Also und unser möchte gern Superheld oder möchte Superheld ins B und die Polizei sich plötzlich daran erinnert, du bist der Junge, als wenn das Gesicht so eindeutig mit dem Kleinen da verbunden werden konnte. Also das war einfach ein bisschen zu weit hergegriffen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, die Tick sieht doch verdammt aus wie der Vater selbst, oder? Also nur im Superheldenkostüm, der da angeblich draufgegangen ist bei dem Raumschiff da. Also es sind so Momente, wo du sagst, es ist alles irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also mich konnte es irgendwie nicht überzeugen, weil kein richtig roter Faden da war, die sich aber auch nicht so gefühlt so nicht Mühe gegeben haben, da wirklich eine schöne Geschichte zu produzieren oder wenigstens den humoristischen Touch da irgendwie rauszubringen. Es war irgendwie alles doch eher so ein bisschen Käse im Großen und Ganzen. Alex, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja vielleicht auch.
Ich bin
weiß ich nicht.
Ja, wie, Superhelden-affin? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich gucke ja auch die ganzen Arrow und Flash und so. Also gefällt mir eigentlich auch alles nicht, weil ich das so albern finde. Aber ging mir dann ähnlich wie ihr eigentlich, dass ich mit der Story an sich jetzt auch nicht so wirklich was anfangen konnte. Also ich kann es verstehen, dass Eric das ganz gut fand. Ich denke, da gibt es auch einige, die das auch gut fanden. So nicht. Also ich kann es mehr verstehen als bei The Dick. Oder nee, bei, wie hieß es?
John Johnson?
Nee, Dick.
I love Dick.
I love Dick, ja. Das kann ich auch nicht verstehen. Aber da kann ich verstehen, dass es welche gibt, denen es gefällt. Mir einfach auch nicht, weil ich auch aus dem Kunden, wie du gesagt hast, einfach nichts mit anfangen konnte. Die Story fand ich ziemlich ermüdend und jetzt nichts Neues. Und das gab es ja irgendwie schon alles mal. Da fand ich das Jean-Claude Van Damme auch schon irgendwie besser, weil es was Neues war. Von daher ist einfach nicht mein Genre. Also das Superhelden oder Anti-Superhelden, das ist einfach leider nicht meins. Klar, ich gucke auch gerne Batman gucke ich auch gerne sowas, aber das ist dann doch wieder was ganz anderes. Von daher, nee, von mir leider auch nur einen Daumen runter.
Hat dich das nicht gestört, Erik, dass das so ein bisschen cheesy war irgendwie? Oder war das auf einer Ebene für dich bewusst so produziert?
Auf eine angenehme Art und Weise, fand ich. Also das. Aber mich hat halt das Abgefahrene doch ein bisschen mitgenommen, dass eben nicht so dieses typische Superhelden-Ding, dieses Gelackte und so, das habe ich echt langsam satt. Aber solche Sachen wie Deadpool oder Kick-Ass oder sowas, das mag ich ganz gern.
Was würdest du sagen? Also für mich als Außenstehender, der jetzt nicht so oft ins Kino geht, hochwertig produziert war es schon, auch wenn man vielleicht gesehen hat, dass dieses Raumschiff, das da auf diesem drauf geknallt ist. Ja, Gott, mit Abstrichen, aber so schlecht nicht, oder?
Ja, also ich meine, das war jetzt keine Millionen Dollar. Nee,
das sage ich ja, also, aber trotzdem insgesamt ganz nett anzusehen.
Ja, klar, selbstverständlich.
Und guckst du weiter dann, wenn es soweit ist?
Ja, ich habe gerade hier den Feedback-Dings da ausgefüllt, hier von Amazon. Oh,
den habe ich gar nicht gefunden. Wo ist denn der eigentlich zu finden dann? Ich hatte gedacht,
kommt findest da du auf der Seite oder steht bei jeder Dings da drin, wie hat Ihnen der Pilot gefallen? Gehen Sie auf amazon.de/pilotseason. Und dann kommst du auf eine Seite und dann suchst du dir eine Serie aus und kannst sie dann bewerten.
Na gut, dann werde ich da nochmal meine Bewertung abgeben zu den einzelnen Serien. Soll ja auch alles schön. Gibt es eigentlich schon eine momentan eine Tendenz? Weil ich gucke gerade mal, ich bin gerade mal live auf dieser Seite, ob es da irgendwas gibt. 5 Minuten, da muss ich wieder 5 Minuten in Anspruch nehmen. Okay, also das wird jetzt erstmal nichts. Aber ist es nun für euch ein interessantes Format eigentlich so, in Anführungszeichen, zu partizipieren an diesen Pilot-Season? Ist das ein Konzept, was irgendwie, wo man sagt, das geht weiter so? Oder ist das eher so, also sollten die lieber einfach sagen, das ist die neue Serie und gut ist?
eher noch als Isle of Dick irgendwelche, irgendwelche, weiß nicht, Beziehungsdramen älterer Personen.
Nee, aber die Frage ist, nein, dieses Gedanken. Konzept von der von Amazon zu sagen, pass auf, wir geben euch in Anführungszeichen die Macht, wo waren wir ja schon mal bei, als diese Piloten mit The Man in the High Castle.
Super, wie früher bei der Flimmerstunde.
Ja, aber da war es doch so, dass es letztlich dann einfach produziert worden ist, egal was die Kunden gesagt hatten, weil da war doch irgendwas viel höher bewertet worden, als produziert hatten.
Also ich finde es kacke, auf gute Sache, weil, wie wenn du jetzt Beispiel The Man in the High Castle nimmst, dann, das war ja wirklich, also für mich jetzt mega gut, ich habe das ja dann weggeguckt, alles, aber du musst ja dann mit so einer ein Jahr warten, bis es dann das nächste kommt. Von daher, das finde ich dann mega nervig. Also wenn da wirklich was dabei ist, was dir gefällt, dann sitzt du wieder da irgendwie ein Jahr und wartest auf die Sache. Und das nervt, hat mich jetzt bei Man in High Castle auch gestört. Ob, weiß ich nicht, ob ich in einem halben Jahr nochmal das Klot nochmal angucke, ob ich mich da noch erinnere oder nicht. Oder weißt du, das ist dann ein bisschen der Nachteil an der ganzen
Geschichte. Was ich, glaube ich, so nervig finde, ist, wenn ich jetzt sage, okay, Eric mag The Tick, du magst jetzt mal dieses Jean-Claude, ich mag jetzt I Love Dick. Also wir alle mögen eine dieser Serien so, dass wir sagen würden, wenn es jetzt mehr geben würde, würden wir weiter gucken. So. Und du bist aber jetzt in so einem Loop, also so einer Schleife, wo du erstmal warten musst, ob es überhaupt produziert wird. Das ist ja das nervig. Also du sagst jetzt, okay, ich mag die Figur, ich mag die Serie und dann wird es trotzdem nichts, weil, 80% der Weltbevölkerung sagt, nee, es ist Mist, wollen wir
Thema,
nicht gucken.
Hast du schon mal bei Crowdfunding mitgemacht, bei irgendwas?
Ja, Crowdfunding ist aber, da hast du es in Anführungszeichen, also andersrum, da kannst du zwar mitmachen, mitpartizipieren, kannst dein Geld mit in den Ring
schön,
werfen,
dann wird produziert. Schön, wie du auf eine Ja-Nein-Frage mit einem ewig langen Satz antwortest. Hast du schon mal bei einem Crowdfunding mitgemacht?
Ja, habe ich schon mal.
Ja, das ist doch auch, hier ist halt so, hier gibst du quasi kein Geld, sondern deine Meinung. So, und dann passiert das mal eine Weile nichts. Und wenn du gesagt hast, hey, ja, hat mir gefallen, die Serie, und dann sagt Amazon irgendwie in einem halben Jahr, hier, Überraschung, hier ist die Staffel, dann sagst du doch, hey, klar, Mensch, ich habe damals dafür gestimmt, dass ich die Serie gern sehen würde und jetzt wird sie produziert. Also hat meine Stimme einen Einfluss gehabt, jetzt gucke ich doch mal die Serie. Nach dem Motto, weißt du? Und wenn du halt gesagt hast, nee, gefällt mir nicht und irgendwann sagt Amazon, ja, hier ist die erste Staffel, dann geht's dir eher am Arsch vorbei. Aber es hat halt den Effekt, dass du dich ein bisschen damit verbunden fühlst mit dem Produkt, weil du ja deine Meinung abgegeben hast und du glaubst, dass deine einzelne Stimme irgendeinen Einfluss gehabt hätte,
dass
da was produziert wird.
Wie gesagt, das ist ja der Punkt. Also da bin ich realist genug, dass ich weiß, dass diese einzelne Stimme vermutlich da nicht das ausschlaggebende Zünglein an der Waage war. Auf der anderen Seite, wie ich schon angedeutet habe, wenn die jetzt aber mal hier jeweils sechs Folgen produziert hätten von der jeweiligen Serie, hätte ich dann auch, vielleicht, wir hätten bei allen reingeguckt, okay, wir machen diesen Podcast, wir sind da vielleicht auch ein bisschen anders als die Allgemeinheit und dann hätte ich mir noch eine zweite oder dritte Folge von The Tick angeschaut und geguckt, ob es genauso weitergeht oder auch nicht. Also von The Tick interessiert es mich nicht, ich würde es nicht weitergucken. Jean-Claude Van Johnson würde ich auch weitergucken, weil es mich anspricht, unabhängig davon, ob ich jetzt da Teil einer, ja, Abstimmungsmaschinerie bin oder auch nicht. Also deswegen sage ich ja, ich denke mal, das verpufft so. Also dieser Bindungsfaktor, den ich vielleicht aus Kickstarter-Projekten oder Crowdfunding-Projekten irgendwie sehe, ja, gut und nein, aber wie gesagt, Crowdfunding ist für mich immer, da hat jemand eine tolle Idee, hat nicht genügend Kohle, er ist sympathisch, den unterstütze ich. Hier ist es Amazon. Was die haben, ist genug Kohle. Der moralische Status sei mal dahingestellt und das bisschen Demokratie, was hier vielleicht symbolisiert werden soll, verpufft, ist meiner Ansicht nach nicht ausschlaggebend. Meine Meinung.
Drei Stühle, eine Meinung.
Genau. Also du meintest wahrscheinlich was ganz anderes, aber egal. Na gut. Lass uns darüber reden. Erik hält sich da vornehm zurück. Lassen wir es dabei. Also ihr habt die Möglichkeit, das auf alle Fälle kostenlos euch anzuschauen. Es sind drei Serien. In 1,5 Stunden seid ihr damit auch durch. Die Bewertungen, habt ihr ja gesehen, sind ganz unterschiedlich. Was ihr daraus macht, wie es weitergehen wird, wird dann in naher Zukunft entsprechend berichtet. Und wir schauen mal, wir behalten es im Auge, was dann letztlich produziert wird. Und gucken wir mal, also die besten Beispiele sind ja, was aus so Pilot-Season hervorgegangen sind, sind Transparent, Mozart in the Jungle, The Man in the High Castle, drei Serien, die wir auch schon besprochen haben, die dann letztlich auch gut waren. Hier sind wir sehr, sehr unterschiedlicher Meinung, wobei, wenn es danach geht, könnte ich mir fast vorstellen, dass Jean-Claude Van Johnson dann wahrscheinlich die Serie ist, die dann übernommen wird, wenn es nicht mehr als eine Serie wird. So, das soll es dann auch gewesen sein zu der aktuellen Folge von Fortsetzung folgt, was beim nächsten Mal so auf dem Programm steht. Ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht, mal gucken. Die neue Season, oder die neue Season müsste ja eigentlich demnächst auch bald anlaufen. Vielleicht gibt es auch mal ein paar neue Serien aus den USA, wo man dann gleich ein bisschen mehr gucken kann. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net